So, ich zeichne jetzt auf und dann, ja,
Ah,
sage ich
das sehe
mal.
ich am Rekord im Eck oben, ne?
Hallo und herzlich willkommen zum Treibstoff-Podcast. Einmal an die Zuhörer, die wie alle 2 Wochen mit uns in die Woche starten. Heute nur mit mir, Michael, denn Janina, meine Kollegin und Co-Moderatorin, ist auf dem Weg in den wohlverdienten Urlaub. Aber ganz alleine bin ich doch nicht, denn ich habe einen ganz spannenden Gast heute für euch mitgebracht, und zwar den Bulo. Moin,
Echt?
Bulo.
Grüß dich und hallo in die Runde sozusagen. Spannend. Ich dachte, du wolltest jemanden ganz langweiligen haben und hast drum nicht angerufen.
Da habe ich mich wohl irgendwie verwählt und bin dann bei dir rausgekommen.
Ja, da landen sie alle.
Ja, schön, dass es so kurzfristig geklappt hat, also dass du da so spontan Zeit für hattest.
Kein Problem, gerne.
Und erstmal, um dich ein bisschen abzuholen, also bist du denn selber, also wir machen diesen Podcast jetzt seit ein paar Wochen, das ist unsere 10. Folge und doch ist es auch eine Folge von vielen Premieren, denn zum ersten Mal zeichne ich von zu Hause auf, nicht aus dem
Ja.
Büro, und deswegen fühle ich mich auch schon ganz entspannt.
Bei mir ist auch eine Premiere. Ich bin zum ersten Mal im Büro seit ein paar Wochen und nicht zu Hause. Von daher, nein, also ich bin natürlich immer brav im Büro und arbeite, und damit ich Geld habe, um Steuern zu bezahlen.
Genau, das ist nämlich unsere zweite Premiere, denn zum ersten Mal sprechen wir mit einem Gast, der nicht mit uns am Tisch sitzt, sondern mit dem wir uns quasi über digitale Wege versuchen zu unterhalten. Und deswegen hoffen wir mal, dass es gut klappt, aber bisher scheint es ja zu funktionieren.
Also das heißt, du hörst über die Kopfhörer, die ich jetzt schon sehe, dass der Ton verpasst und nicht die Zuhörer dann so ein haben, sondern
Wenn
klingt
du,
sauber, ja?
es klingt sauber genug, wir werden dann mal in der Post-Production gucken, wie es dann klingt, aber es scheint zu funktionieren. Also, ne, aber falls irgendwas noch nicht ganz perfekt ist, liebe Zuhörer, seht uns das nach, wir lernen noch. Denn,
Klar, ihr habt ja bisher Treibstoff immer zum Lesen gehabt, ne? Treibstoff auf die Augen und jetzt auf die Ohren sozusagen.
genau jetzt auf die Ohren.
Warum macht ihr das? Ich meine, du fragst mich ja zwar
Ja.
gleich Sachen, aber ich finde es ja immer
Ja.
spannend, weil ich gestehe, ich gehöre noch nicht zu Podcast-Hörern. Ich war jetzt schon das ein oder andere Mal zu Gast in einem, aber also als Gesprächspartner, aber ich habe nicht die Muße, das mir anzuhören. Also von daher finde ich das immer sehr spannend.
Ja.
Warum macht ihr sowas?
Also das wäre auch meine Frage gewesen, ob du schon in der Podcast-Welt drin bist, weil viele sind das noch nicht. Und wir machen das deswegen, weil, also ich persönlich glaube, dass das ein Medium ist, das auf eine ganz einzigartige Art und Weise einem eine Beziehung zu seinem Konsumenten gibt. Man ist ja, wenn man sich dazu bereit erklärt, einen Podcast von jemandem anzuhören, dem also 15 bis 60 Minuten seiner Zeit zu schenken, den mitzunehmen in seinem Ohr, durch seinen Alltag oder so, die meisten hören das ja auf dem Handy, ist man ja schon sehr, sehr nah und sehr intim an seinem Hörer dran, an seinem Konsumenten dran. Das ist, glaube ich, eine andere Qualität, als man es durch einen Textbeitrag erreichen kann, auch anders als man durchs Video. Das ist, finde ich, eine sehr
Ja.
direkte Verbindung. Man lernt die Leute auf eine andere Art und Weise kennen. Und es ist auch so,
Du,
also ich.
da bin ich voll bei dir. Ich erinnere mich, dass ich neulich mal, da ist ja Siegfried Rauch gestorben, ne, der Schauspieler, und da gab es eine Radiosendung, das war jetzt kein Podcast, sondern die haben eben ein altes Interview. Ich weiß nicht, ob es der Achim Bogdan war oder ein anderer ziemlich guter Moderator. Der hat eine Stunde lang mit Siegfried Rauch gesprochen. Und zwar sehr viel über dessen Begegnung mit Steve McQueen, weil der mit dem befreundet war. Und ich war da gerade im Auto unterwegs und ich habe tatsächlich ganz gebannt zugehört, und das war extrem spannend. Bloß, bis du die Leute mal dazu hast, sowas einzuschalten, ne? Also das war jetzt auch Zufall bei mir, da bin ich
Ja.
hängen geblieben. Aber dieses bewusste Einschalten, zu sagen, ach guck mal, da redet der oder die mit dem oder der, das konnte ich mir noch nicht so vorstellen, dass es da tatsächlich so eine große Fangemeinde gibt, ja.
Naja, aber wenn du sie hast, hast du sie halt auf eine andere Art und viel dichter an dir dran. Und darum ist es auch so, dass du, glaube ich, mit einem Podcast wirst du wahrscheinlich nicht so viele Abrufzahlen erreichen wie mit einem kurzen YouTube-Video oder wie mit einem Facebook-Video oder so. Aber
Ja.
dafür sind die Leute, die du erreichst, die sind auch wirklich interessiert und bleiben dann auch eher bei dir, werden dann treuer. Und ich glaube persönlich auch, weil ich selber auch Podcast-Fan bin, dass das so ein bisschen die Antwort ist auf dieses snackable Content. Alles immer kurz, schnell, Aufmerksamkeitsspannen werden geringer, außer im Podcast. Da bist du auf einmal bereit, eine Stunde, 2 Stunden zuzuhören, dich da in diese Welt rein zu hören. Und ja, deswegen ist es, glaube ich, auch ein Zukunftsmodell, und da schaffen wir den Dreh zur PR, Marketing und Kommunikation und so. Für Unternehmen interessant. Also wie können wir denn als Unternehmen mit unseren Zielgruppen auf so eine Art in Kontakt treten? Und ist Podcast dann nicht eine, interessante Möglichkeit. Und das testen wir dadurch halt ein bisschen aus.
Ja, und jetzt nur noch die Frage, wie kriegst du zum Beispiel dazu dann die Leute, dass sie sagen, okay, Bulo, was ist das für ein Arsch, das höre ich mir mal an. Oder ey, Bulo, von dem wollte ich immer schon ein Kind, das schalte ich jetzt mal ein. Ja. Das musst du ja dann irgendwie bewerben. Ja. Wie macht ihr das dann? Also das heißt, ihr gebt es über große DPA-Meldung. Bulo erzählt wieder Scheiße bei Treibstoff.
Nee, ganz so groß machen wir es nicht. Es ist auch so, dass, also ich sehe den Podcast persönlich auch ein bisschen als Spielwiese, dass man so ein bisschen Dinge ausprobieren kann. Und darum bewerben wir unseren Podcast im Grunde über unsere eigenen Kanäle, also über unsere eigenen Social-Media-Kanäle, über unsere Mailings und über unsere Webseite. Plus, man kann unseren Podcast abonnieren und so funktioniert Podcast hören. Also oft ist es so, wenn du erstmal einen Podcast für dich entdeckt hast, dann abonnierst du den in der Regel auch und dann kriegst du jede Woche oder 2 Wochen, wie auch immer oft da kommt, eine Benachrichtigung, Mensch, eine neue Folge ist erschienen und dann kannst du das anhören. Das heißt, Leute, die vielleicht an dir, Bulo, gar nicht interessiert sind, aber interessiert waren an einem von unseren vorigen Gästen, wie, weiß nicht, Peter Kropsch, unseren DPA-Chef oder Jens Hungermann vom Pressesprecher oder sonst wen, die haben das abonniert und sehen dann, ach Mensch, der Bulo ist ja vielleicht auch ganz interessant, denn der ist ja im selben Podcast, den ich eh schon höre und so stoßen sie dann darauf. Und wir wiederum...
Wir sollten unbedingt jetzt einen ganz billigen Trick anwenden und irgendwas Spannendes zu unserem Freund Peter Turi sagen. Ja, zum Beispiel, dass ich große Lust hätte, mal ein gemütliches Abendessen mit seiner wahnsinnig spannenden, wunderbar aussehenden Simone Stehr Anzeigenleitung zu machen. Und wenn Turi das dann hört, ja, dann bringt er bestimmt was bei sich und sagt, ah, Bulo hat bei Klafke im Treibstoff geplappert. Also wie gesagt, Simone Stehr, ich bin ein großer Fan. Simone, heirate mich, ja. So, und jetzt
Peter Turi,
drauf verlinken.
Ich bin sicher, dass Peter Turi eh zuhört. Und wenn es dann zum Abendessen kommt, komme ich natürlich mit dem Mikrofon vorbei und werde alles live übertragen. Machen wir Live-Podcast vom Date.
Genau, und ich habe 2 Rechtschreibfehler in einer Geschichte entdeckt. Das ist an sich bei Turi nicht nichts Neues, aber von Anne Fischer, die ja eigentlich die CVD und Schlussredakteurin ist und die mir mal gesagt hat beim persönlichen Treffen, wenn ich mal einen Fehler finde, dann darf ich mir wünschen, was ich will. Ich habe 2 gefunden in einem Artikel.
So, dann hast du ja jetzt 2 Wünsche frei. Aber jetzt wollte ich auch nicht mehr zu viel über den Turi reden, denn das mache ich, wenn ich immer zu Gast habe. Heute haben wir ja dich dabei und ich merke jetzt schon an deinem Einstieg so, das ist ein bisschen, wie du funktionierst, ne? Also erstmal gucken, wie kann man irgendwas so drehen, dass eine geile Idee draus wird, dass man Aufmerksamkeit generieren kann. Das ist so ein bisschen, was sich durch all deine Arbeiten durchzieht, habe ich das Gefühl, oder?
Ja, völlig egomane Kiste, ja. Nein, aber du und alle anderen, die irgendwas machen, die machen das ja nicht, weil sie irgendwo sich selbst verkünsteln wollen oder ein besserer Mensch werden wollen. Man macht ja als Gestalter, Kreativer, Künstler, wie auch immer du mich bezeichnen möchtest, ja, macht man ja die Dinge, weil man zumindest will, dass die Leute es wahrnehmen. Die müssen es nicht gut finden, ja. Können es auch scheiße finden, aber sollen es wahrnehmen. Das Schlimmste ist doch, wenn du was machst und dann sag mal, ich weiß nicht, was hat der gemacht, weiß ich nicht. Ja, lieber sagt man, ach, der immer mit seinem scheiß Podcast da, der regt mich so auf, dann hast das du was stimmt. erreicht. Noch besser ist natürlich, wenn jemand sagt, der Klafke, also den höre ich mir so gerne an und ich kriege regelmäßig Orgasmen, wenn ich dem zuhöre oder so, dann hast du auch was erreicht. Aber das Schlimmste ist, wenn die Leute dich nicht wahrnehmen, wenn du in einem Job bist, wo es um Wahrnehmung geht. Ja. Darum ist natürlich immer der Gedanke, was für eine Geschichte kann man erzählen, dass die Leute sagen, Mensch, das fand ich jetzt gut. Ich habe was gelernt, ja, oder ich war zumindest unterhalten. Das ist ja so das, was wir alle versuchen.
Also tatsächlich bin ich ja auch in dieser Position, dass ich mir mal Dinge ausdenken muss. Wie können wir News aktuell irgendwie mehr Aufmerksamkeit bescheren und so? Und glaubst du denn, man kann das lernen oder muss man das in sich haben, dieses Ideen entwickeln, kreativ sein, immer den richtigen Dreh zu finden?
Also ich glaube tatsächlich, um jetzt mal wirklich ins Ernste zu gehen. Ja. Dass wir insofern in einer ganz schlimmen Zeit leben, als dass ich ja bei meinen Kindern zum Beispiel bemerke, dass der Kunstunterricht in den Schulen total eingedampft wird. Ne? Der Größere hat jetzt dann noch 1 Stunde Kunst, also 45 Minuten Kunst im Gymnasium. Das bedeutet 10 Minuten Federmäppchen auspacken, 10 Minuten wieder einpacken, 25 Minuten Zeit, was Kreatives zu machen.
Und Pinsel auswaschen.
Bitte? Und Pinsel, dann hast du vielleicht noch 15 Minuten Zeit. Grundsätzlich glaube ich, wenn man Menschen und vor allem Kindern beibringt, kreativ zu sein, schafft man ja Menschen, die aufgrund ihrer Fantasie Wirklichkeiten entstehen lassen können. Die können Dinge entstehen lassen. Und wenn du aus deiner Fantasie heraus Sachen entstehen lassen kannst, wirst du immer in deinem Leben ein freier Mensch sein, weil du die Fähigkeit hast, Situationen dir selber auch zu kreieren. Hast du das nicht, beziehungsweise wird dir das abtrainiert? Ich glaube nämlich grundsätzlich, jedes Kind hat Kreativität und das sieht man. Wirklich bis auf ganz wenige Ausnahmen. Die haben dann vielleicht keine künstlerische Kreativität, aber eine Kreativität mit Zahlen vielleicht. Das ist ja auch Kreativität. Aber jedes Kind hat eine musische, künstlerische Kreativität. Und ich glaube, dass es systematisch letztlich auch gewollt ist, diese Kreativität abzutrainieren. Denn wie gesagt, kreative Menschen können freie Menschen sein, wenn sie wollen. Und wenn du nicht die Kreativität beigebracht bekommen hast oder gefördert bekommen hast, bist du immer ein abhängiger Mensch. Und ich glaube, dass dieses System im Großen und Ganzen abhängige Menschen will. Ja, nicht im Sinne von, da sitzen da ein paar zusammen, so verschwörungstheoretisch, die sagen, jetzt müssen wir den Kunstunterricht abschaffen. Aber so ein System hat immer auch selbsterhaltende Tendenzen, sodass klar ist, nur was kürzen wir, ja, nicht Mathe und nicht Deutsch, Kunst. Ja, so. Und damit ist klar, du hast willige Folger in dem Ganzen und du brauchst natürlich auch ein paar gespinnerte Kreative wie mich, die duldet das System dann, aber alles in allem und jetzt antworte ich auf die Frage, ja, ich glaube, jeder hat zunächst Kreativität, aber sie wird abtrainiert, ja, von daher müsste man sie gar nicht extra lernen, sondern man müsste sie einfach nur fördern, ja, oder man müsste sie nicht lehren, sondern man müsste sie nur fördern und dann, ja.
Also gibt's
etwas lange Antwort, hoffentlich blutet die Ohren noch nicht.
Aber es ist interessant, weil es geht ja so ein bisschen darum, vielleicht das Kind in sich auch sich zu bewahren. Ne? Also in dieser, das denke ich mal, so gerade in kreativen Berufen ist man dann konfrontiert in dieser, in Anführungsstrichen, Erwachsenenwelt und ist nochmal auch erwachsen. Aber im Grunde ist es ja ein kindliches Verhalten, sich verrückte Sachen auszudenken und so. Und das muss man vielleicht auch im Erwachsenenleben, auch in der Arbeitswelt sich versuchen zu bewahren.
Absolut. Ich meine, ich bin jetzt kein wirklich praktizierender Christ, ohne zu wissen, dass ich es bin wahrscheinlich, weil ich habe so gewisse Haltungen dem Leben gegenüber, wo ich feststelle, okay, so steht's auch in einer Bergpredigt oder sowas, ja. Aber ich glaube, irgendwo in der Bibel steht auch so, werdet wie die Kinder oder so. Ich meine, ich glaube, das soll heißen, mit einer gewissen Unvoreingenommenheit auf Dinge zugehen, eine Offenheit, eine Freude an den Sachen. Das, was wir immer als Erwachsene uns so positiv auf die Fahnen schreiben, wir sind erwachsen, das ist ja ein, wir haben verlernt, unseren spontanen Gefühlen, Trieben nachzugehen, ne? Und das ist natürlich sehr schade, weil das Leben ist halt irgendwie auch ungeil, wenn man nicht geil ist. Ja, also.
Aber du hast das Problem für dich gelöst, indem du einfach alle Jobs, die du geil findest, in dir vereint hast. Also laut deiner Webseite bist du ja, oder auch wenn man ein bisschen über dich recherchiert, Publizist, Illustrator, Medienmacher, Konzepter, Coach, Moderator. Das heißt, du hast dir das versucht, irgendwie um dich rumzubauen, das zu bewahren. Kann man das so sagen?
Ja, also ich habe nie gelogen bei dem, was ich tue, ne? Und bei dem, wenn ich sowas aufliste, ich habe diese ganzen Sachen tatsächlich gemacht und sie auch gegen Geld gemacht und damit ist das sozusagen ein Teil meiner Job-Description, die ich dann oft höre an irgendwelchen Stehkaffeetischen, wo irgendwelche Agentur-Fuzis neben mir sitzen. Also das ist Teil meines Jobs, meines Lebens. Ich bin ja auch oft gefragt worden, was bist du vom Beruf? Ich kann es nie beantworten. Also letztlich Geschichtenerzähler. Ich versuche, Geschichten zu entwickeln und sie vor allem irgendwie zu visualisieren und zu realisieren. Und drum diese ganzen Sachen, die du gerade von der Webseite zitiert hast, die stimmen auch, Coach, weil ich Menschen berate, wie sie sich vielleicht besser in der und der Situation verhalten, vor dem Mikro oder in einem Pitch oder wie auch immer. Was hast du noch zitiert gerade?
Also Medienmacher, das hast du jetzt nicht auf der Webseite, aber das würde ich dir dir vorwerfen, ne?
Also ich gestalte Medien, mache sie, habe ein Magazin, wie du weißt, ein Klepp genannt, was ich jetzt nicht mehr als Chefredakteur mache, sondern nur noch als Herausgeber, ein medienkritisches, humoriges Magazin, damit ist Medienmacher tatsächlich erfüllt, Publizist damit ja auch, Bestseller habe ich ja auch noch auf der Seite stehen, das heißt, ich habe in der Tat mit der Frau von Kai Diekmann, ehemaligen Bild-Chefredakteur, ein Buch gemacht. Ich habe es illustriert, sie hat es geschrieben oder besser umgedreht, sie hat es geschrieben, ich habe es illustriert. Das war ein paar Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Habe ich das auch abgehakt, ja.
Klammer also du bist auf. Vor allem interdisziplinär, ja. Kann man sagen. Ne? Also so ein ganzheitlicher Angriff auf die Medien. Also egal, ob jetzt Magazin, ob es jetzt Cartoon ist, du hast ja auch Videoproduktion zumindest betreut oder für dein Bock-Magazin ja teilweise gemacht, ne?
Und wahrscheinlich ja, und mache ja jetzt vor allem nicht mehr Print überwiegend, sondern Bewegtbild, ja. Also damit ist jetzt sozusagen eigentlich nur eine Metamorphose passiert von dem, was ich immer schon gemacht habe, nämlich irgendwelche Bildchen, ja, schlecht gezeichnete Männchen, die sich jetzt auch noch bewegen, ja. Also das ist aber alles Teil, wie soll ich sagen, ich fand es immer spannend, nicht nur eine Sache zu bedienen, ja, weil es eben viel schöner und aufregender ist, wenn du von verschiedenen Seiten her dich einem Thema nähern kannst. Ja.
Das macht es aber auch schwieriger, oder? Also das merke ich immer wieder, wenn ich meine Arbeitsressourcen auf verschiedene Bereiche aufteile, wie zum Beispiel so ein Podcast oder irgendwelche Texter-Sachen oder irgendwelche auch grafischen Sachen oder so. Dass ich mir denke, vielleicht wäre es einfacher, manchmal sich auf eine Sache zu fokussieren und zu spezialisieren und nur die zu verfolgen. Oder würdest du dann irgendwann zu gelangweilt sein?
Es gibt ja, ich glaube, die Amerikaner sagen irgendwie so, Jack in all subjects, master in none of them. Ja, also man kann alles so ein bisschen, aber ist in keinem super gut. Damit hatte ich nie ein Problem. Zunächst mal, wenn etwas kommt, eine Anfrage, ein Auftrag, wenn ich irgendwas gar nicht kann oder machen will, würde ich das immer sagen. Aber wenn irgendwo eine Schwierigkeit nur darin steckt, würde ich sagen, kein Problem, machen wir, ja. Weil man sich mit Beschäftigung mit der Sache auch dann zu einem Punkt kriegt, wo man das auch bewältigen kann und schaffen kann. Ich finde es insgesamt aber viel einfacher, weil du sagst, du stellst es dir schwierig vor. Nee, es ist eigentlich viel einfacher, weil du bist viel weniger abhängig, ja. Also wenn du nur eine Sache machst, dann bist du letztlich abhängig von dem, der dir diese eine Sache ermöglicht. Ja, das war oft in meinem Leben der Fall, dass irgendein Auftraggeber oder als ich mal angestellt war, kurze Zeit nur in meinem Leben.
Das ist noch eine Frage gewesen.
Ja.
Das ist mal weggerissen.
Ja, 3 Jahre war ich mal wirklich fest angestellt, der Rest war Selbstständigkeit. Und auch da, wenn du abhängig bist von einem, dann wirst du immer versuchen, mehr Kompromisse zu machen oder vielleicht auch dich zu verbiegen. Und wenn du sagen kannst, ja, dann schreibe ich halt nicht mehr, dann zeichne ich, auf Wiedersehen, kannst mich mal am Arsch lecken, dann hast du eine Freiheit, die dir wiederum eine ganz andere Kraft gibt, daraus Kreativität zu schöpfen. Ja? Da sind wir wieder bei dem Punkt, Kreativität ist so schön, weil sie dich frei macht, unabhängig von gewissen Widrigkeiten des Lebens. Ja.
Und du bietest dann Kreativität ja als Dienstleistung an, auch für Unternehmen oder so, für die Konzepte zu entwickeln, denen zu helfen dabei. Und hast dabei immer so deine eigene Handschrift trotzdem mit. Und dieses, du hast das genannt auf deiner Webseite, aufmerksamkeitsstarke Ideen. Kannst du uns vielleicht kurz beschreiben, was für dich eine aufmerksamkeitsstarke Idee ausmacht und ob du eine bestimmte Art hast, heranzugehen, die zu entwickeln?
Ja, das ist im Prinzip ganz, also eine aufmerksamkeitsstarke Idee ist zunächst mal meiner Meinung nach eine Idee, die dich als Betrachter, Zuschauer dieser Idee irgendwo emotionalisiert, die dich irgendwo berührt, die dich an einem Punkt abgreift, wo du mir sehr nahe bist oder umgedreht. Das Problem ist doch heute, dass wir viele Texte, Bilder, Fotografien, Geschichten, Serien, was auch immer haben, die uns überhaupt nicht berühren, weil sie eigentlich an dem vorbeigehen, was wir wollen. Aus einer politischen Korrektheit gehen sie dran vorbei oder aus Angst vor den Machern oder aus welche Gründe auch immer, you name it. Ja, also da gibt es genug Gründe, warum die Sachen eigentlich nicht so sein dürften, wie sie sein müssten, damit sie mich irgendwie geil machen, damit sie mich ansprechen, damit sie sagen, wow, ja, das finde ich super, wie Simone Stehr von Tobi. was tut man? Also man versucht, einen Auftrag, irgendjemand kommt, braucht etwas Spezielles und du versuchst, den Kern der Geschichte einfach zu erkennen, in einem ganz biblischen Sinne, worum geht's? Also was erkenne ich da in dir, in dem anderen? Und da erzählst du eine Geschichte, die eben vielleicht ganz anders daherkommt, als man es erwartet. Also wenn zum Beispiel wir Anzeigen gestalten sollen für Freunde oder auch für Kunden oder wie auch immer, die sagen, eine Business-Anzeige oder so. Dann sage ich immer, was heißt eine Business-Anzeige? Derjenige, der das Ganze in einem Business-Umfeld liest, der will doch nicht auf einmal ganz langweilig angesprochen werden, der lacht doch privat um die gleichen Witze, der findet die gleichen Motive vielleicht schön als Privatmensch. Also warum, dann ist es doch erst recht so, dass ich ihn in einem Business-Medienumfeld nicht als Businessmann langweilig Herr Sohn zu ansprechen, sondern vielleicht gerade dann auf eine Ebene, die sagt, komm, lass uns mal ein Bier trinken gehen, so ungefähr. Also das ist keine große Kunst. Ich muss nur sehen, wer ist denn derjenige, der eine Nachricht sendet und wer soll sie empfangen? Und da ist dann relativ schnell klar, wie die gestaltet sein muss, dass sie ein bisschen eine Aufmerksamkeit erregt, dass sie vielleicht einen Moment erzeugt, wo du was anderes bekommst, als du erwartet hast. Ne? Also dieses Durchbrechen des Erwartbaren ist schon ein relativ banaler Weg, um diese Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja? So als
aber ich glaube, was auch oft verwechselt wird, ist, dass irgendwas zu bewerben oder Marketing für irgendwas zu betreiben, immer mit Schönrederei einhergehen muss. Und ich glaube, das ist nämlich nicht der Fall. Sondern was du gesagt hast, trifft, glaube ich, eher, dass man einfach den Kern der Sache erfassen muss. Also worum geht's überhaupt? Und wie kann ich genau das, was da quasi abgefragt wird oder was das im Kern ausmacht, auf eine unerwartete Art jemandem erklären oder so? Wahrscheinlich.
Also sagen wir mal so, ich glaube, dass grundsätzlich Marketing auch nichts anderes ist als das im persönlichen Bereich, um sich oder um andere für sich zu werben. Ne? Was versucht man? Man versucht manchmal, sich ein bisschen schöner darzustellen, als man eigentlich ist. Das heißt, habe ich einen Pickel auf der Nase, versuche ich mir den wahrscheinlich erstmal wegzuretuschieren und den nicht zu erwähnen. Und ich gehe auch nicht in ein Treffen mit einer Frau und sage, übrigens, gestern ist mir ein Pickel am Hintern gewachsen. Oder, also ich nenne die Dinge, die nichts Positives gerade erstmal nicht, aber die Authentizität ist doch das, was dich immer irgendwie packt, wo du merkst, wow, da ist was mich interessiert, ja. Denn irgendwann kommt es eh zu dem Punkt, wo du alles andere weglegst und dann merkst du, wie jemand eben nackt ausschaut. Und es gibt ja auch diesen Spruch.
Voller Pickel.
Ja, so maybe. aber im übertragenen Sinne, also es gibt keinen schnelleren Tod für irgendein schlechtes Produkt als ein gutes Marketing. Ne? Hast du ein super Marketing, aber ein scheiß Produkt, dann ist es der schnellste Tod für dieses Produkt.
Das stimmt.
Und damit ist schon immer noch eine Frage, was biete ich denn an? Und wenn ich das auf eine authentische Art tue, glaube ich, und so authentisch kann auch gehören so Fälle, dass jemand sein Auto über eBay verkloppt und schreibt, das ist so eine Scheißkarre, ich habe keinen Bock mehr auf die, ständig fällt irgendwie, da gab es doch mal so einen Fall, weißt du, wo Millionen mal geklickt und wahrscheinlich haben sich die Leute drum gerissen, diese Scheißkarre zu kaufen, weil sie genau die haben wollten und derjenige hat nichts anderes gemacht, als einfach nur ehrlich zu beschreiben, dass das Auto einfach Schrott ist, ja, das kann auch funktionieren. Das Schöne ist, man kann sowas nicht planen. Du kannst eben nicht hergehen und sagen, keine Ahnung, KitKat ist eigentlich voll ungesund und von daher kannst du natürlich in einem berufsmäßig organisierten Marketing gewisse Dinge nicht tun, aber ich glaube grundsätzlich spannende Geschichten um den Kern der Sache sind immer authentisch und damit auch packend
irgendwo. Und was ich auch wichtig finde, was du gerade schon angesprochen hast, das will ich nochmal herausstellen, weil ich das letztens auch gefragt wurde, da hat mich jemand gefragt, wie kann ich als eher konservatives B2B-Unternehmen trotzdem interessant Kommunikation betreiben? Und da hast du ja gerade schon die richtige Antwort drauf gegeben. Du darfst
warte mal ganz kurz, ein konservatives Business zu Business, also wirklich ein Unternehmen, was eigentlich nur Businesskunden hat und keine
Endkunden. Genau, also ich kann es auch ein bisschen genauer sagen, es war aus der Chemieindustrie ein Unternehmen. Irgendwelche, ich weiß ja nicht genau, was sie machen, egal. Auf jeden Fall hat er mich gefragt, ja, aber zählt das für uns denn auch, dieses innovative Kommunizieren und Leute irgendwie auch mal emotional ansprechen und so. Und da hast du ja gerade schon drauf geantwortet, ohne dass ich gefragt habe, dass auch bei Unternehmen ja Leute sitzen, ja auch Menschen sitzen, die ja genauso empfänglich sind für eine gewisse Art von Botschaft, die nicht immer bieder sein muss, auch wenn es eigentlich ein konservatives Thema ist.
Ist ja völlig kontraproduktiv, jemand, der ohnehin vielleicht, sage ich mal, ich meine, ich schließe nicht aus, dass es Menschen gibt, die genauso langweilig sind, wie sie auch aussehen. Ja, das gibt es sicher. Aber grundsätzlich glaube ich tatsächlich, wie du schon sagtest, dass in und auf diesen Jobs Menschen hocken, die eben genau das Gleiche fühlen und denken und wollen und brauchen und es vielleicht nicht haben, wie viele andere auch. Ja, der setzt sich eben auch gern dann vielleicht mal in eine grüne Wiese und trinkt da einfach ein Bier und guckt in den Himmel oder jemand anderes, der ist eben auch begeisterter Autorennfahrer-Gucker oder was auch immer, ja. Und diese Menschen auf einer Ebene abzuholen, die sie nicht in ihrer Funktion beschreibt, sondern eben auf der durch die Hintertür der Menschlichkeit sozusagen, das bietet sich ja immer an, ne? Weil es auch viel Zeit spart, ne? Also wenn ich immer mich, sage ich mal, als Mensch oder als Produkt gedanklich verkleiden muss, um dann irgendwie zu jemandem vorzudringen, der dann feststellt, ich sehe ganz anders aus, als ich eigentlich aussehe oder mich gegeben habe, die Zeit kann ich mir doch sparen. Also ich habe immer versucht, alles, was ich tue, so zu gestalten, wie die Reiseführer von chinesischen und japanischen Touristengruppen, wo einer den Schirm ganz groß nach oben hält und da siehst du, ah, das ist mein Ding. Du kannst den Schirm, den ich hochhalte, jetzt total scheiße finden, dann kommst du eben nicht zu mir, aber wenn du sagst, ach, das gefällt mir, dann hast du dir viel Zeit gespart. Ja? Also ich habe meine Bewerbung teilweise, ich habe nicht viel geschrieben, ich habe 2 Bewerbungen, glaube ich, im Leben geschrieben tatsächlich, zu 2 unterschiedlichen Phasen. Und eine, da habe ich die Zunge rausgestreckt auf dem Foto, weil ich mir dachte, jemand, der das toll findet, ja, dem muss ich nicht mehr viel von mir erklären. Mir war klar, 9 von 10, die schmeißen es weg und sagen, was ist das für ein Irrer? Und der 10. sagt, ich brauche einen Irren, super, dass sich endlich mal einer bewirbt. Also man spart sich auch Zeit dadurch, dass man eindeutig kommuniziert und ja.
Und auch noch ganz konkrete Tipps für die nächste Bewerbung von Bulo. Vielen Dank dafür auf jeden Fall schon mal.
Gerne, gerne. Also übrigens stelle ich gerade fest, dass es eben schon gut ist, sich zu sehen in einem Gespräch.
Absolut. Ne?
Wir kommunizieren ja jetzt hier über dieses Tool, wo ich ganz happy bin, dass ich es geschafft habe, als analoger Mensch mich da digital einzuwählen. Ist es ja schon gut, dass man so die Reaktionen des anderen auch mal sieht. Das heißt, wenn ich zu lange rede, merke ich, dass du versuchst, was zu sagen und so. Das höre ich am Telefon nicht. Ja. Ne? Oder du meldest dich oder sagst, und ja. Also das zeigt mir, dass es eben gut ist, dass der Mensch den Menschen erkennt. Weißt du, ich rede ja auch mit dir als Mensch und nicht als Geschäftsführer einer Filmproduktionsfirma jetzt, sondern als Mensch. Und du hörst als Mensch zu und nicht als Marketingchef der DPA oder wie die Berufsbezeichnung genau heißt.
Mindestens. Ja, absolut.
Absolut. Kaiser der DPA, Papst genau. Der DPA.
Genau, also dieses visuelle Moment daran ist, finde ich, auch ganz wichtig, weil sonst telefoniert man und das ist immer eine andere Qualität. So ist es im Gespräch. Und darum ist ja auch in der Kommunikation, um da wieder die Brücke zu schlagen, die visuelle Komponente genauso wichtig, das weißt du ja auch. Deswegen hast du ja auch von den Cartoons, von den Zeichnungen, hast du jetzt selber gesagt, dich zu Bewegtbild hin entwickelt. Und darüber könnten wir jetzt ein großes Fass aufmachen. Aber ich will dich nur eine Frage dazu fragen. Und zwar hast du das gemacht einfach aus persönlichem Interesse, weil alles, was du tust, aus dir so heraussprudelt? Oder weil die Medien sich so ein bisschen auch in diese Richtung entwickeln und du darauf reagierst?
Du, ich habe einfach nach 10 Jahren wirklich sehr intensiver und guter Zeit mit dem Daniel Häuser zusammen, meinem Partner bei Clap, gesagt, du, ich will jetzt wieder was anderes machen. Ich komme ja ganz ursprünglich nicht irgendwie aus dem Zeitschriften machen, sondern eher aus der Werbung. Also das waren immer, sag ich mal, Auftraggeber aus der Werbung, die kreative Sachen bei mir bestellt und meistens auch bezahlt haben. Bis auf den einen Arsch, den kriege ich auch noch. Der wollte, glaube ich, nie zahlen. Aber okay. Von daher komme ich eigentlich aus der Werbung und 10 Jahre für mich ein Magazin zu machen, das war toll. Aber es war dann schon so, dass ich dann schon wieder eine gewisse Unruhe gekriegt habe, weil ich was anderes auch mal wieder machen wollte. Und die Branche, du kennst sie selber, die Medienbranche, Kommunikationsbranche, um die es ging, die bringt jetzt nicht immer neue, spannende Köpfe hervor, sondern leider eben auch viele langweilige Erbsenzähler Menschen, die ja nicht ihren Kopf rausstrecken wollen. Ich hatte so den Eindruck, da kann ich persönlich jetzt nicht wirklich mehr was Spannendes dazu beitragen. Ich habe zu Daniel gesagt, du magst es weitermachen, alleine, als bleibe ich Herausgeber, du machst die Chefredaktion oder machen wir es dich, was meinst du? Und er hat gesagt, er macht es allein weiter. Und ich habe dann eben Anfang letzten Jahres einen für mich konsequenten Schritt gemacht, weil oft gefragt wurde, machst du denn auch Filme? Ja, wenn du etwas visualisierst, so wie es ich immer getan habe, liegt die Frage wohl sehr nahe, gerade in dieser bewegtbildaffinen Zeit, machst du auch Filme? Und da habe ich mir gedacht, ja, warum mache ich die eigentlich nicht? Und nachdem mein langjähriger Freund und Grafiker wirklich auch animiert, habe ich gesagt, komm, lass uns mal machen. Und das ist das, was wir jetzt gerade hauptsächlich tun, also Bewegtbild möglich zu machen, im Sinne von, wir produzieren das im klassischen Sinne, dass jemand sagt, ich will einen Dokumentarfilm machen, habt ihr Geld, hier hast du ihn, wenn wir an den glauben, oder dass wir selber Projekte entwickeln und die verkaufen, oder Aufträge für Projekte annehmen, so ganz klassisch. Ne?
Das ist mein Tipp auf jeden Fall. Also wir sind in einer bewegtbildaffinen Zeit und das verlagert sich auch alles immer mehr auf Smartphone. Also wahrscheinlich so kurze Hochkant-Clips werden wahrscheinlich erfolgreich sein in nächster Zeit.
Ich weiß es nicht. Ich halte das für, das hat ja, haben ja einige versucht. Weißt du, die Sehgewohnheiten, ich glaube, viele Dinge sind so gegen das menschliche Grundempfinden und Bedürfnis, dass sie sich nicht durchsetzen werden. Natürlich ist das ein totaler Rummel, Hochformat, und Tele5 hatte auch mal so ein Hochformat. Aber nochmal, deine Welt ist doch eine Breite. Das geht doch um die Breite. Ich will doch
nicht heutzutage Welt. Nicht mehr. Heutzutage ist die Welt so.
Ja, aber dieses scheiß Ding, was du da auch gerade hochhältst und was ich hier auch habe, ja, ist natürlich, nutze ich das Hochformat und Tele5 ja. nicht so, aber ich lebe eben, ich bin ein analoger Mensch. Ich versuche, mein Leben spielt sich auch analog ab, ja. Und analog heißt eben nicht, heißt, ich gehe nach vorne, nach links, nach rechts, ne? Aber ich gehe jetzt nicht nach unten oder nach oben, weißt du, was ich meine? Ich schaue natürlich auch hoch und runter, sonst haut es mich eben auf die Fresse. Aber generell ist die Weite, die Breite das, was auch deinem ganz normalen Sehen entspricht. Warum soll ich mich einkasteln und bloß, weil irgend so ein Arsch die Telefone hochkant, damit sie besser in die Hände passen?
Genau deswegen.
Ja, aber das ist für mich, also gut, irgendwann hat man auch gesagt, das Auto wird sich nicht durchsetzen, weil und so.
Wir wollen schnellere Kutschen.
Ja, genau. Aber diese totale Beschränkung in dem, was das Leben ausmacht, sich umblicken, zurückschauen, das passiert alles in der Horizontalen und nicht in der Vertikalen.
Das mag auch alles sein. Es heißt ja auch nicht, dass das für immer jetzt die Sehgewohnheiten verändern wird. Ich meine, dass wenn man auch bewegt besetzen will, heutzutage wäre das, glaube ich, eine gute Idee, das mal so zu versuchen. Kann sein, dass es dann 5 Jahren schon wieder anders ist.
Nein, Michael, ganz ehrlich, keine Sau hat mich bisher gefragt nach Hochformat. Wir haben das oft mal angeboten auch und gesagt, sie könnten drüber nachdenken, ob vielleicht, weil manche doch mobil und so. Nee, also das mit dem Hochformat lieber quer. So, also das heißt, jetzt könntest du sagen, aber die findigen Marketingmenschen machen es dann Hochformat. Und ich sage dir, das werden Rohrkrepierer sein. Im Prinzip hat der Mensch aufgrund seiner Physiognomie, aufgrund seiner Biologie, glaube ich, gewisse Sehnsüchte, Ansprüche, die auch kein Marketingchef übergehen kann und zunichte machen kann, bloß weil eben die Handys hochformatig gebaut sind. Und ich schaue auch immer lieber noch, ich drehe dann, wenn ich in Ruhe, wenn ich mir eine gewisse Zeit nehme, auch wenn es nur eine Minute ist, drehe ich mein Handy gerne um und gucke nicht so. Also und ich stelle auch fest, dass meine Kinder es auch noch umdrehen. Ja, vielleicht kommt irgendwann eine Zeit, wo man gar nichts mehr macht und nur noch blöd guckt und sogar zu faul ist, um sein Handy um 90 Grad zu drehen. Aber
vielleicht
sind wir so weit noch nicht.
Vielleicht leben wir auch einfach in einer Zeit, wo der Hype selber Hype ist und es gibt ständig einen neuen Hype und da muss man vielleicht erstmal abwarten, ne, bis er wieder abgekühlt ist.
Völlige Hektomatik, natürlich. Aber da siehst du doch, wie inhaltsleer das Leben von vielen Menschen zu sein scheint, dass sie quasi als einzige Freude den Rummel selbst, wie du völlig richtig gesagt hast, sehen. Ja? Also da ist der Rummel, der Shitstorm schon die Qualität und gar nicht das, worum es eigentlich geht, nämlich die Sache, die damit gemeint ist. Ja? Und da, das gilt es, glaube ich, ein bisschen aufzubrechen und manchmal auch vielleicht provokant aufzubrechen.
Also ich glaube da ganz ehrlich, das hat vielleicht so ein bisschen was mit so einer gewissen Ruhelosigkeit zu tun, die viele Jobs mit sich bringen. Also gerade wenn man sich heutzutage mit Sachen PR-Trends und Marketing-Trends beschäftigt, was ich zum Beispiel tun muss, ne, in meinem Job, mache ich ja auch gerne, stelle ich fest, es gibt wirklich ständig irgendwas Neues und da wird sich immer drauf gestürzt, aus der Angst heraus, dass man dann das nächste große Ding verpasst haben könnte. Ich weiß, zum Beispiel gab es vor ein paar Wochen einen Riesenhype um ein neues soziales Netzwerk, das aufkam, das hieß Vero. Und auf einmal war jeder und seine Mutter bei Vero. Und jetzt ist 3 Wochen später und es ist wieder verschwunden, komplett verschwunden, hat null Relevanz.
Schreibt sich das Vero oder was?
Ja, genau.
Ich bin jetzt gut auch 47 geworden am Montag. Ne?
Alles Gute nachträglich.
Ja, danke, danke. damit bin ich letztlich ein alter Sack im Vergleich zu all denen, die jetzt...
Das ist aber keine Ausrede, Bulo.
Nein, im Moment, du weißt ja gar nicht, wohin ich jetzt sagen will. Nee, das heißt, ich bin sehr analog. Das heißt, ich versuche einfach, bei mir spielen diese Dinge keine Rolle. Da geht bei mir kein Bild auf. Bei mir gehen im Analogen Sachen auf. Also wenn du sagst Vero, denke ich eben an eine Frau und nicht an ein soziales Netzwerk. Ja, weil in einem sozialen Netzwerk, da bin ich ein bisschen, aber hier draußen im Leben bin ich immer. Ja. Und diese Hypes und Rummel, die da auch bewusst, wie du richtig sagst, kreiert werden, denen gilt es auch ein bisschen entgegenzusteuern, finde ich, ne? Weil sonst ist es alles eine sehr inhaltsleere Scheiße, die keinem hilft. Also.
Das stimmt wahrscheinlich, beziehungsweise ja, werden die Inhalte automatisch ja auch dann immer knapper, verkürzter und so, aber da sind wir uns, glaube ich, relativ einig. Ich will noch ein Thema mit dir besprechen, was wir jetzt auch schon die ganze Zeit so ein bisschen umkreisen, Und das ist Corporate Publishing. Ja. Du sagst ja, du kommst ja aus der Werbung, du hast dich ja auch schon relativ frühzeitig mit Corporate Publishing beschäftigt, mit deinem Redaktionsbüro Bulo, und bist gleichzeitig aber Publizist von, ja, wie man sagen würde, redaktionellen, journalistischen Inhalten. Und ich habe immer die Erfahrung gesammelt in meiner Zeit, die ich bei News Aktuell jetzt verbracht habe, dass es da immer eine gewisse Skepsis zwischen diesen beiden Welten gibt. Dass viele Journalisten und klassische Verlagsmenschen sehr skeptisch sind, was Unternehmensinhalte angeht, die über die Pressemitteilung hinausgehen, die also selber quasi so wirken wollen, vielleicht wie ein redaktionelles Produkt. Und andersrum, die Unternehmensinhalte, die selber schon so redaktionell sind, dann vielleicht die Medien gar nicht mehr wollen, gar nicht mehr brauchen, sondern selber Medien machen einfach. Und du scheinst beiden Welten gegenüber schon immer aufgeschlossen zu sein und das nicht als Widerspruch wahrzunehmen. Ist meine Einschätzung da richtig oder wie würdest du das sagen?
Ja, also wenn du dich selbst guten Gewissens Publizist nennst, dann solltest du offen sein für jede Art des Publizierens. Ich glaube ganz grundsätzlich, dass, fangen wir mal bei dem klassischen journalistischen Produkt an, von dem ja viele Journalisten, zu denen ich mich zu einem Teil auch zähle, aber eben nicht nur, ich versuche es eben mit einer gewissen Lockerheit auch zu sehen, viele Journalisten meinen ja, dass sie deshalb etwas Besseres abliefern, weil sie objektiv sind. Ne? Sprich, Corporate Publishing ist immer subjektiv gefärbt. Und ich halte das für einen ganz grundsätzlichen Trugschluss. Es gibt keine objektive Berichterstattung. Wenn ich objektiv sein will oder wollte, müsste ich mich aus mir selbst heraus bewegen. Ich kann die Welt nur mit meinen Augen und letztlich auch mit meiner Haltung sehen. Wenn man das weiß, ist das auch okay, aber es wird dann für mich problematisch, wenn manche Journalisten hergehen und glauben, sie haben die Wahrheit gepachtet, egal in welche Richtung, ob die jetzt rechts oder links oder sonst irgendwie sind. Es geht mir da um das Systematische dahinter. Das heißt, egal über was ich schreibe, ist schon meine Interpretation. Wen ich frage, ist meine Interpretation. Was ich dem frage, ist meine Interpretation. Was ich von seinen Antworten verwende, ist meine Interpretation und so weiter. Es ist letztlich alles eine Form der Interpretation, ein Artikel und was auch immer, wo man sich als vierte Gewalt, ja, wo steht denn das vierte Gewalt? Wer sagt denn das? In der Verfassung steht nichts von vierter Gewalt, da gibt's drei, ja, so. Die Presse hat da schon so einen Nimbus manchmal, so wir sind die das Richtige machen, das Objektive und das andere sind immer subjektiv. Und das ist eben ein Quatsch, weil du weißt doch selber, dass die Situationen so sind, dass ganz schnell mal irgendwo von der Anzeigenleitung in einem Magazin gesagt wird, jetzt mal nicht mehr über die schreiben, so kritisch oder nicht in dem Umfeld, weil wir haben da schon angedruckt bekommen, 10 Millionen Anzeigenvolumen weg von irgendeinem Autobauer oder Medienunternehmen oder wie auch immer. Habe ich selbst erlebt, könnte ich dir auch sagen, aber so. Also, da ist auch keine freie Presse. Und in der Fachpresse, die ja auch für euch durchaus bei der dpa ein spannender Abnehmer ist, ja ohnehin nicht, ne? Also Reise, Auto, brauchen wir gar nicht reden. Ne? So dass die absurde Situation, wie ich finde, eingetreten ist, dass du im Corporate Publishing Menschen sitzen hast, die das verantworten, die sehr viel eher begriffen haben, dass es besser ist zu sagen, hier, liebes Corporate Publishing Team, macht mal was Cooles, ja. Ihr habt alle Freiheiten. Und das ist auch wirklich bei manchen CP-Produkten viel stärker als die Freiheit, die du hast in irgendeinem klassischen journalistischen Produkt. Versuch mal irgendwie bei der SZ irgendwie ein bisschen offen für den einen oder anderen AfD-Wähler zu schreiben. Oder versuch mal bei irgendeinem rechten Blatt irgendwie zu sagen, ja, vielleicht sollten wir aber doch ein paar mehr Asylanten rein. Weißt du? Also das ist alles Tendenzbetrieb, ja. Und Tendenzen die und in die Richtung. Und
es gibt immer einen Auftrag, es gibt immer die Message, die man...
Natürlich, es gibt immer die Message und das Problem ist, dass ich bin immer der Meinung, man braucht eine gewisse Haltung gegenüber den Dingen. Hm. Aber es sollte da, wo es auch angebracht ist, ideologiefrei sein. Und das können leider viele heutzutage gar nicht mehr, egal ob die von rechts oder von links aus ihren Löchern kommen.
Ja, ich finde, Corporate Publishing hat sich in den letzten Jahren eigentlich auch ganz spannend entwickelt, beziehungsweise die Aufgaben von Corporate Publishern sind ganz interessant, und zwar Unternehmensinhalte auf eine Art und Weise zu transportieren, dass sie einfach als Geschichte funktionieren, dass sie an sich ein geiles Produkt sind, das ich konsumieren möchte, weil mir ist es ja egal, ob das jetzt von Mercedes ist oder ob das vielleicht vom Hamburger Abendblatt ist. Hauptsache, es ist ein geiles Produkt am Ende, und das finde ich eine ganz spannende Aufgabe, muss ich sagen.
Das ist der Punkt. Und also wenn mir an dieser einen einzigen Stelle in unserem bisher schon sehr spannenden Gespräch erlaubt ist, ganz kurz zu Gary Glotz, das ist ja die Company, die ich vor einem Jahr.
Bitte? Unbedingt.
Das ist ja genau das, was wir da versuchen. Wir versuchen, Geschichten einfach zu entwickeln, wo Menschen auch zu uns kommen, Autoren. Neulich hat uns ein Autor angeschrieben, hat gesagt, ich hätte eine gute Idee für irgendeine Serie. Und weil wir eben in der Situation sind, zu sagen, okay, das machen wir jetzt einfach mal, da produzieren wir mal einen Piloten, völlig unabhängig, wir brauchen da keine Filmförderung oder was dazu, wir machen das mal, anderthalb Minuten, entwickeln was und finden dann jemand, wo wir sagen, guck mal, das wäre eigentlich etwas, was als Geschichte genau zu dem Produkt passt, was du verkaufst. Also wenn dann die Geschichte stimmt und ein entsprechender, also ich sag's mal ein bisschen konkreter, wir haben eine witzige Idee gehabt zu einem Insekt, zu einem ganz speziellen Insekt, was als Idee einfach witzig war. Und hatten da noch überhaupt nicht im Kopf irgendeine Vermarktung. Wir haben einfach gesagt, wir würden gerne selbst mal so anderthalb Minuten mit diesem von mir illustrierten Insekt sehen. Und nachher kam uns, eigentlich müssten wir hergehen und uns irgendwie an jemanden wie Autan oder andere Mückenvernichtungsding wenden und sagen, ihr produziert das Ganze, ihr gebt Geld, dass wir davon mehr Inhalt machen können, und ein Zuschauer, der dann Spaß an so einer Serie hat, wird es letztlich auch positiv in Erinnerung haben, dass ihr es gesponsert habt. Aber es kommt nicht von, wir müssen jetzt was um den Kunden rumstricken, sondern wir haben eine gute Geschichte und im Idealfall finden wir dazu einen Kunden. Und das ist das tatsächlich, was ein Teil unseres Bewegtbild-Geschäftsfeldes ist diesbezüglich. Und ich glaube tatsächlich, wie du sagst, wie hast du es genannt, diese Snippet-Zeit oder diese
Snackable so, Content.
Snackable Content, genau. In der Tat, ich glaube, im Moment guckt man lieber 60 mal eine Minute an als einmal 60 Minuten. Und drum sind unsere Filme auch eher eine Minute oder zwei oder drei, weil sie vielleicht auch gar nicht mehr Zeit brauchen. Ja? Also einen abendfüllenden Spielfilm könnte man mit den Sachen gar nicht füllen und wollen es auch gar nicht. Aber vielleicht 10 oder 20 Mal 2 Minuten gute Unterhaltung.
Und dann hast du 10 oder 20 Mal dein Zuschauer erreicht, anstatt einmal. Ist doch auch schon was wert.
Genau, und wenn du willst, packst du das Ganze dann aber mal einmal in der Ausstrahlung in einer halben Stunde zusammen und hast dann am Stück etwas. Also es zusammenzufügen geht immer, es zu zerhacken ist nicht unbedingt immer möglich.
Ich glaube auch, dass Corporate Content und authentisch sein jetzt kein Widerspruch in sich sind, ne? Also vielleicht das als
absolute Bedingung. Also ansonsten ist es eben nicht Corporate Content, sondern Bullshit. Ja, also wenn du irgendeinen Scheiß erzählst demjenigen, der es klickt oder liest oder was auch immer, dann wirst du immer scheitern. Ja, also das gehört zusammen. Mich regt's ja immer auf, wenn wir bei irgendwelchen Kongressen, Bewegtbildgipfel sind und dann steht dann irgendein Redner oben, wir brauchen mehr Content und so und Storytelling und da denke ich mir immer, sag mal, was ist das für bescheuertes Zeug? Das ist genauso blöd, wie wenn irgendwie von eben auf einem Bäckereikongress einer oben steht und sagt, wir müssen mehr Brötchen machen. Ja, dann backt diese Scheißdinger. Ihr habt doch eigentlich in euren Unternehmen genug Leute, die Geschichten erzählen. Dann lasst die halt erzählen, aber lasst sie auch machen. Ja, aber viele Medienunternehmen haben eben meiner Einschätzung nach in den Jahren, wo Apps und Co. aufkamen, eher die Leute vernachlässigt, die Geschichten erzählen zugunsten derer, die irgendwas programmieren können, wo es hier und da blinkt. Und jetzt sind sie alle ausgestattet mit toller Vernetzung und Blink und da und stellen fest, wir haben aber eigentlich die ganzen irren, wahnsinnigen, verrückten, leidenschaftlichen Menschen rausgehauen, die Geschichten erzählen.
Ich bin sicher, es ist beides wichtig und das ist vielleicht so ein bisschen meine Zukunftsvision, wohin sich die Medienwelt entwickeln könnte, dass du diese ganzen verrückten Geschichtenerzähler hast, aber die eben dann in der digitalen Welt sich austoben dürfen müssen. Dass du eben diese toll programmierten Website und vernetzten Schnittstellen hast und dort aber auch geilen Content spielen kannst, dass quasi geiler Content unabhängig ist von der Plattform und dort stattfinden sollte, wo dann auch die Zielgruppen sind. Und das sind in meinen Augen, nochmal sorry, Bolo, in Zukunft auch die hochformatigen Handybenutzer.
Ja.
Und auch dort kannst du dann deine verrückten Sachen rausballern.
Du, mir wenn's darum geht, dass jemand einen konkreten Auftrag hat, ist mir das auch völlig egal, mit was der kommt. Da ist die größere Einschränkung eigentlich immer das Spannendere. Also ich kam immer vom Format her. Wenn du mir ein Blatt Papier hinlegst und einen Stift und sagst, du darfst jetzt nur einen Buchstaben und eine Zahl draufschreiben, mach was Spannendes, dann ist es für mich die Herausforderung, genau das zu tun. Ne? Bloß wenn ich selber mich Dingen widme, die unabhängig, die völlig frei sind, ohne einen Auftrag, komme ich eben aus einer von einer Seite her, die meinem Wahrnehmen, Empfinden, Bedürfnissen eher entspricht als zum Beispiel das Hochformatige.
Wenn du jetzt sagst, das ist nur ein Beispiel.
Du, Bitte?
Das war jetzt auch nur ein Beispiel.
Genau, ja, ja, aber ich wollte sagen, ich bin jetzt keiner, der sagt, tu weg mit dem Hochformatigen. Wenn die dpa jetzt käme und sagt, wir wollen eine 20-teilige kleine Serie machen, die Hochformat sind, die aber auch quasi nicht nur deshalb Hochformat ist, weil es alle jetzt tun, sondern weil wir glauben, dass das und das damit besser erzählt werden kann, dann ist die Herausforderung für mich als bezahlter Geschichtenentwickler und Visualisierer, Umsetzer, dafür was zu finden. Und das klappt bisher eigentlich ganz gut, ja.
Und das wird in Zukunft wahrscheinlich auch noch so sein, was für Ausspielformate auch immer sich etablieren werden. Bulo, wir reden jetzt seit knapp einer Dreiviertelstunde, darum würde ich gerne zum letzten Punkt kommen. Und zwar, was
Gerade, macht Spaß sowas. Also
du bist herzlich eingeladen, jederzeit wiederzukommen. Vielleicht machen wir mal irgendwann mal Teil 2.
Siehst du ja an den Reaktionen, wenn die Leute sagen, bitte, also nicht solche Typen, die reden ja so viel und schnell und alles, dann nicht mehr, aber ich.
Aber das ist halt Podcast, ne? Genau das wollen die Leute hier hören.
Ja, okay, dann gut.
Ja. genau, also, was unserem Podcast bisher fehlt und was ich heute einführen möchte, sind Rubriken. Denn viele gute Podcasts zeichnen sich dadurch aus, dass sie wiederkehrende Rubriken haben. Und ich habe mir eine Rubrik ausgedacht und die heißt Dein Treibstoff. Bulo, wenn du entscheiden könntest, was wir für ein Thema behandeln sollten, das genau dich anspricht in unserem Podcast, das irgendwie mit den Welten Marketing, PR, Tech, Medien zu tun hat. Welches Thema sollten wir unbedingt behandeln, was vielleicht bisher zu wenig behandelt wird?
Also ich würde gerne tatsächlich mehr hören von Menschen, die ähnlich kritisch gegenüber solchen Sachen wie Hypes, Shitstorm, Scheißsturm, genau. Auch ähnlich kritisch gegenüber der Digitalisierung sind. Es wird ja oft, du wirst ja oft so als totale Bremse dargestellt, wenn du irgendwo sagst, ist es denn gut, die Geschwindigkeit, in der das passiert. Menschen wie Spitzer, also Manfred Spitzer, der sich damit beschäftigt, wie Lernen letztlich zu kurz kommt, wenn es nur digital funktioniert. Ja, die werden sehr schnell auch sehr fachmännisch runtergeredet, dass sie ja nur die und die Interessen hätten. Es sind aber spannende Menschen, denen es sich lohnt, tatsächlich mehr zuzuhören, weil es Dinge gibt, die eben, auch wenn du nicht Ahnung hast von der Sache und von Neurobiologie, dir sehr einleuchten. Kurzes Beispiel. Ich habe in einem Vortrag ihn mal gehört, der sagte, es ist völliger Bullshit, wenn es heißt, in Zukunft müsste eigentlich nur noch ein Tablet und ein Apfel in den Schulranzen von den Schulkindern. Nein, es gibt einen großen Unterschied, ob ich eine Information, die ich erhalte, mittippe oder ob ich sie mitschreibe.
Das stimmt.
Ja, du kannst sehr schnell zum Beispiel mittippen, sodass Informationen, die du zwecks Notieren eintippst, in deine Finger laufen kann, ohne dass du sie im Kopf verarbeitet hast. Wenn du mitschreibst, musst du einen kleinen Abstraktionsprozess machen, bevor es zu Papier gebracht ist. Und dieser Abstraktionsprozess im Vorfeld des Notierens ist schon eine Form des Lernens, die du nicht hast, wenn du einfach nur abtippst, ja, oder was du gesagt bekommst. Und das sind eben nur ganz banale Beispiele, die jedem irgendwie einleuchten, der mit Lernen irgendwie zu tun hat. Und ich glaube, dass, weil deine Frage ja war, was würdest du gerne mehr hören? Ich würde gerne mehr auch praktische Beispiele, Belege dafür hören, dass die Kritik und die Vorsicht, sich nicht zu sehr dem Digitalen hinzugeben, nicht zu schnell in diese vernetzt ist immer toll, ja, dass das ermöglicht wird, dass ich was habe, was ich weitererzählen kann und Menschen, die vielleicht auch ein bisschen Futter brauchen, diesbezüglich zu versorgen. Also das heißt, mehr gegen den Strom. Der Strom ist gerade alles digital und ich meine, dass bis auf so Podcasts wie deiner, der ja auch digital stattfindet, aber wenn du es schaffst, damit auch analoge Bedürfnisse ein bisschen mehr wieder zu befriedigen, dann wäre das, was ich gerne auch mir anhören würde, weil ich glaube, dann geht es an die Substanz und bleibt authentisch.
Ich kann also zusammenfassen, in der digitalen Welt das Analoge nicht vergessen vielleicht. Kann ich das so als Themenvorschlag mitnehmen?
Natürlich, weil es ganz wichtig ist, und du hebst irgendwas hoch, wenn du sagst, jetzt müssen wir zum Schluss kommen, weil es ganz wichtig ist, dass das digitale Denken letztlich ja nur Ja und Nein, An und Aus kennt, ne? Eins und Null so ungefähr. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, in dieser Zeit ein analoges Denken, ein analoger Mensch zu sein, weil der vor allem in den Zwischentönen, in den Grautönen, in den verschiedenen farbigen Tönen dazwischen, jenseits von Schwarz und Weiß empfindet, weil wir sind ja alle noch Menschen. Wir, Gott sei Dank, sind ja nicht digital gepolt, sondern es ist ja gerade die Unsicherheit in manchen Punkten, das nicht genau definieren können, was den Reiz des täglichen Lebens ausmacht, ja, von Angst bis Freude, ja, das spüren zu können weiterhin, das würde ich nie tauschen wollen. Und ich glaube, daraus kommt dann auch Kreativität und Menschsein und alles andere ist Maschine. Und Maschine möchte ich nicht sein.
Ich glaube, man muss vielleicht auch verstehen, dass die beiden Welten, die digitalen und der Logo, sich nicht unbedingt ausschließen gegenseitig, sondern auch miteinander verbunden sein können. Und du, Bodo, hast das sogar ja mal gemacht. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich vor 2, 3 Jahren oder so auf Twitter, glaube ich, mitbekommen, dass du auf den Medientagen München oder einem ähnlichen Art von Veranstaltung so eine Art Schnitzeljagd gemacht hast. Du hast irgendwo so einen Basilius-Bock-Aufkleber versteckt. Ach so,
ja.
Und dann sollte man das finden und twittern oder sowas. Und das war dann ja so die Vermischung von digital und analog.
Ganz genau. Jetzt muss ich auch mal ein Foto von der Situation machen. Weil
ich auch schon gemacht.
Genau, warte, sehr gut. Ja, das war genau der Punkt, zu sagen, okay, da hatte ich aber auch das Gefühl, die Medientage könnten ein bisschen mehr twittern, ja, und könnten ein bisschen mehr die sozialen Kanäle bespielen. Da dachte ich mir, ja, jetzt verstecke ich einfach mal einen Aufkleber irgendwo und also analoge Aktion und versuche über einen digitalen Aufruf in der digitalen Welt einen gewissen digitalen Spaß zu bringen, der aber dann wieder natürlich von den Menschen analog empfunden wird, weil ich sitze ja dann am Gerät und sage, ach, das finde ich eine lustige Idee oder ich bin vor Ort und suche mit. Ja.
Das ist halt, ne? Diese Schnitzeljagd an sich ist dann ja dieses analoge, genau. Der analoge Spaß, den man da hat.
Ganz genau. Das Empfinden des Spaßes bleibt eben immer analog. Und da kann das Digitale meines Erachtens nur ein zugegebenermaßen sehr spannendes Hilfsmittel sein. Aber cool wäre eben gewesen, wenn man sich dann getroffen hätte vor dem Aufkleber und vor Ort einen neuen Kontakt geknüpft hätte. Und ich habe aber schon öfter mal festgestellt, der Transfer vom Digitalen ins Analoge funktioniert gar nicht so, wie uns alle immer weismachen wollen. Wir haben ja mal eine Party ausgeschrieben, digital, haben gesagt, komm vorbei und hier und so weiter. Und ganz viele von den doch ein paar tausend Followern, die immer sagten, hey und hier und da war aber dann keiner da so ungefähr, weißt du, was ich meine? Also das heißt, das sind für mich so ein bisschen Parallelwelten und das Spannende ist es dann doch, es in verschiedenen Punkten zu verknüpfen. Da hast du völlig recht. Das ist ein Beispiel für so eine Aktion, die natürlich völlig belanglos ist und keinen großen Hintergedanken hat. Aber eigentlich war Karl-Heinz Böhm der Erste, der das damals bei Wetten, dass gemacht hat, der die Saalwette genutzt hat, quasi sozusagen. Er wettet, dass es nicht möglich sein wird, dass jeder so und so viel Euro oder Mark damals spendet. Ich weiß nicht mehr genau, auf jeden Fall ist daraus ja Menschen für Menschen entstanden. Und er hat im Analogen dann was Gutes getan, hat aber die Medien genutzt, um für analoge Ideen einzutreten.
Genau, also die Verquickung ist möglich und mir fallen jetzt auch noch ganz viele Beispiele ein. Aber vielleicht besprechen wir dann in der Folge, die du gerade vorgeschlagen hast, dann bist du ja vielleicht selber nochmal zu Gast. Ich habe da schon den richtigen Anknüpfungspunkt gefunden. Und ja, dann, super. Lieber Bolo, danke ich dir erstmal für das Gespräch. Es war ganz, ganz spannend.
Sehr gerne. Danke. Freut mich immer, wenn jemand Interesse hat an dem, was ich tue. Ne?
Und wo kann man dich denn erreichen, wenn man mit dir in Kontakt treten will? Kannst du nochmal kurz unseren Zuhörern sagen?
Das Schöne ist, wenn du jetzt bei Google einfach Bulo eingibst und das richtig schreibst, nämlich Bulo, ja, dann kommst du sehr schnell auf meine Webseite bulo.de oder auf die Seite gary-glotz.de. Das ist eben jetzt meine Firma zusammen mit dem Markus von Luttitz, aber die bulo.de Seite, die mich ein bisschen beschreibt, die ist relativ einfach zu finden und da ist dann auch ein Kontakt und immer gerne. Also ich bin immer offen für spannende Anregungen, Ideen oder wo man im umgedrehten Fall was tun kann.
Und du antwortest sogar auf Mails, kann ich bestätigen, aus eigener Erfahrung.
Ich antworte auf Mails und viele sind dann oft überrascht, dass ich dann noch anrufe, ja, weil ich eben, wie gesagt, gerne auch mit den Menschen rede und nicht nur Worte von ihnen lese. Also kein Thema. Es ist auch eine Telefonnummer angegeben und da kann man auch gerne anrufen. Also kein Problem.
Wir vom Treibstoff-Podcast reden auch gerne, darum machen wir diesen Podcast. Und ihr, liebe Zuhörer, könnt uns in 2 Wochen wieder hören, dann wieder mit Janina. Bis dahin könnt ihr uns erreichen unter dem Hashtag Treibstoff-Podcast oder unter dem Twitter-Handle @newsaktuell. Könnt ihr uns Fragen und Feedback einsenden. Wir freuen uns darauf. Lieber Bulo, vielen Dank nochmal.
Und danke euch.
Damit verabschieden wir uns für diese Woche. Ich war Michael und sage auf Wiedersehen.
Ich auch. Tschüss.